und willkommen zu einer neuen Ausgabe des vorlesungsbegleitenden Podcasts Europäische Rechtsgeschichte im Rahmen des Studipedia-Projekts von Wiebke Knudsen, Pia Pokrop, Olivia Kyriakides und Leonie Schwedt. Heute soll es um die germanischen Reiche im 5. bis 9. Jahrhundert und vor allem um die Rechtstexte, die diese zurückließen, gehen. Vom 5. bis 9. Jahrhundert entstanden im Gebiet des untergegangenen Weströmischen Reiches sogenannte Volksrechte oder auch Barbarenrechte im Zuge der Gründung von germanischen Reichen auf ehemals römischem Gebiet. Es bildeten sich unter anderem das Reich der Burgunder von 443 bis 534, das Reich der Ostgoten von 493 bis 553 und das Reich der Langobarden von 568 bis 774. Diese sind für uns jedoch weniger relevant. Vielmehr werden wir uns heute mit dem Reich der Westgoten und dem Reich der Franken beschäftigen. Wir haben dazu heute im Studio drei Studentinnen, die sich mit den beiden Reichen ausgiebig beschäftigt haben. Hallo Pia, Olivia und Leonie.
Hi.
Ich bin Wiebke und nun wünsche ich euch viel Spaß dabei, die Westgoten und die Franken mal richtig kennenzulernen. Beginnen wir doch mal chronologisch bei den Westgoten. Pia, wann hat das Ganze denn überhaupt angefangen?
Also das Reich der Westgoten war wirklich sehr bedeutsam. Es existierte von 419 bis 711. Zu Beginn siedelten die Westgoten in Südgallien mit Duldung der Römer. Sie hatten mit den Weströmern einen Pakt schließen müssen, der ihnen erlaubte, auf dem zugewiesenen römischen Gebiet zu siedeln, sie aber gleichzeitig auch verpflichtete, die Römer im Kampf gegen die eindringenden germanischen Gruppen zu unterstützen.
Ah, also lebten sie mit den Römern zusammen?
Mehr oder weniger. Das Zusammenleben war zunächst für beide Seiten vorteilhaft. Die Goten machten nur ca. 2% der Bevölkerung aus und verteidigten das Reich, während die Bevölkerung für ihren Unterhalt sorgte. Die Goten hatten im Gegensatz zu den Römern auch keine Steuerabgaben zu machen. Das Verhältnis gestaltete sich aber zunehmend schwerer. Die Römer wollten die Goten aus wichtigen Ämtern verdrängen, weil sie befürchteten, dass sie zu viel Macht erreichten. Weil die Goten kämpferisch sehr stark waren, kam es bald zu Angriffen gegen die Römer, mit denen sich die Goten bessere Lebensvoraussetzungen schaffen wollten. Dies hatte 439 einen neuen Vertrag zur Folge, der den Goten noch mehr Rechte und Freiheiten einräumte.
Und wie geht es dann mit den Westgoten weiter?
475 entstand der Codex Eurycianus. Das ist ein Gesetzbuch vom Westgotenkönig Eurich II., in dem er das personale Recht der Westgoten niederschrieb. Besonders ist, dass es sich hierbei um die erste Rechtskodifikation eines poströmischen Herrschers handelt. Eurich machte sich dabei das Recht zur Gesetzgebung zu eigen, welches eigentlich dem Kaiser vorbehalten war.
Oh, wie spannend. Kannst du uns mehr über dieses Rechtsbuch erzählen?
Im Codex Eurycianus befanden sich viele Regelungen über den Handel und den Rechtsverkehr, die dem römischen Recht entstammten. Das Buch war also römisch geprägt und übrigens auch auf Latein verfasst. Dies zeigt deutlich die Assimilation der gotischen Krieger an das römische Reich, die durch die Ansiedlung passierte.
Und gibt es noch andere Rechtstexte der Westgoten aus dieser Zeit?
Tatsächlich. Im Jahr 506 entstand außerdem die Lex Romana Visigothorum. Sie beschrieb im Gegensatz zum Codex Eurycianus das Recht der romanischen Bevölkerung. Sie ist von Alarich II. In Kraft gesetzt worden, weshalb sie auch Breviarium Alarici genannt wird.
Na, das klingt ja alles sehr harmonisch.
Bis dorthin ja, aber nur ein Jahr später, im Jahr 507, wurden die Westgoten von den Franken in der Schlacht von Val besiegt und damit nach Spanien abgedrängt. Die Ostgoten griffen auf westgotischer Seite gegen die angreifenden Franken ein und milderten das Übel. Ab 511 regierte deshalb der Ostgotenkönig Theoderich das Westgotenreich bis zu seinem Tod 526. Theoderich hatte eine Verschmelzung beider Reiche beabsichtigt. Nach seinem Tod machten sich die Westgoten aber wieder selbstständig.
Es ist ein Auf und Ab, aber ein solcher Einblick in die Geschichte ist doch sehr spannend.
Ja, das finde ich auch. Im Jahre 654 entstand dann das Lex Visigothorum. Es ist die wohl wichtigste Aufzeichnung westgotischen Rechts, über die wir heute sprechen. Das Lex Visigothorum, auch genannt Liber Judiciorum, übersetzt Buch der Urteile, oder Liber Judicum, übersetzt Buch der Richter, ist eine Kodifikation des Königs Rex Wind und in 12 Bücher gegliedert. Es ist so bedeutend, weil es die vorherigen Schriften Lex Romana Visigothorum und Codex Eurycianus ablöste. Wie auch seine Vorgänger war das Lex Visigothorum sehr nah an das römische Recht angelehnt. Das neue Rechtsbuch stellte somit das einzige Gesetzbuch des Reichs dar, während andere Rechtsquellen ausgeschlossen wurden. Infolgedessen war das Rechtsbuch territorial für Goten und Römer gültig. Die Zugehörigkeit zum Volksstamm war damit unbedeutend geworden und es gab keine getrennten Rechtsbücher mehr für die Völker.
Nun gut, vielen Dank für die vielen Informationen über die westgotischen Rechtsbücher. Vielleicht könntest du uns noch erklären, inwieweit diese Texte später noch relevant waren oder es vielleicht noch heute sind.
Im Jahr 711 eroberten die Araber das Westgotenreich im Zuge der islamischen Expansion. Das stellte das Ende des gesamten Westgotenreichs dar. Nichtsdestotrotz waren die Lebens- und Rechtsformen der Westgoten später wichtige Vorbilder für die Verhältnisse des Mittelalters.
Das war ja ein netter Einblick in das Wesen der Westgoten. Wir wollen uns nun noch mit zwei anderen Rechtsbüchern beschäftigen, die Lex Salica und die Lex Ribuaria. Diese beiden Rechtsaufzeichnungen stammten von den Franken. Hier kennen sich Olivia und Leonie besonders aus. Olivia, möchtest du uns von den Franken erzählen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Die Franken waren ein germanisches Volk, wie auch die Burgunder, die Langobarden, die Ostgoten oder auch die Westgoten. Diese haben sich zum Zeitpunkt des Untergangs des Römischen Reiches auf einem bestimmten Gebiet, nämlich dem Rheinland und Nordfrankreich, niedergelassen. Die Völker haben sich bald Regnum genannt und der König hieß Rex. Sie hatten ein sehr starkes Bedürfnis, ihr mündlich überliefertes Gewohnheitsrecht auf Latein aufzuzeichnen, damit es fortbesteht. Zur Niederschrift waren Helfer notwendig, welche Latein beherrschten. Diese stammten aus der Kirche. Beispielhaft, hierfür kann die zwischen 507 bis 511 nach Christus entstandene Niederschrift Lex Salica aus dem Fränkischen Reich aufgeführt werden. Die Lex Salica, Pactus Legis Salicae, deutsch salisches Gesetz, wurde auf Anordnung des Merowinger Königs Chlodwig I. verfasst und ist eines der ältesten erhaltenen Gesetzbücher. Sie zählt zu den germanischen Stammesrechten und wurde nach dem fränkischen Stamm der Saalfranken benannt. Der Text ist, wie für die Spätantike üblich, in Latein verfasst worden.
Und für wen war dieser Text relevant?
Der Text richtete sich an die Franken im Frankenreich, von denen nur wenige über ausreichende Lateinkenntnisse verfügten. Umgangssprache war Fränkisch, die Lingua Franca, die nur gesprochen wurde. Als Urheber sind Visogast, Arogast, Salegast und Widogast anzugeben. Diese sollten sich über die Ursachen von Streitfällen beraten haben.
Worum geht es denn in der Lex Salica genau?
Hauptgegenstand, mit dem sich die Lex Salica befasste, war der Diebstahl wertvoller Tiere. Beim Vorliegen eines Diebstahls eines Tieres und daraus resultierender zwei bewaffneter Gruppen solle laut der Lex Salica der Streit zwischen den zwei Kontrahenten ohne Gewalt gelöst werden. Hierfür wurde beispielsweise herangezogen, inwiefern diese Tat in der Vergangenheit lag oder Zeitzeugen wurden befragt, um die Ausgangslage zu klären. Hauptzweck der Lex Salica war demnach die Wahrung des Friedens unter den Franken.
Danke, Olivia. Es gibt noch ein weiteres Beispiel für einen bedeutenden Rechtstext der Franken aus dieser Zeit, die Lex Ribuaria. An dieser Stelle möchte ich Leonie das Wort erteilen. Möchtest du uns mehr darüber erzählen?
Ja, gerne. Bei der Lex Ribuaria, die auch unter dem Namen Lex Ripuaria bekannt ist, handelt es sich um einen in lateinischer Sprache verfassten Text, dessen Inhalt das Volksrecht der Rheinfranken ist. Benanntes Volksrecht wurde vermutlich im Jahr 623 von Clotar II., der König der Franken in den Jahren 584 bis 629 war, aufgezeichnet. Die Lex Ribuaria war hierbei stark an dem salischen Gesetz, also der Lex Salica, orientiert, enthielt aber besondere Ausführungen bezüglich des traditionellen fränkischen Rechts und somit Ergänzungen für den Stamm der Ribuaria. In benannter Rechtsordnung wurde insbesondere mündlich überliefertes Recht thematisiert, welches sich sowohl auf innerpolitische als auch auf außerpolitische Aspekte bezog. So war neben dem Recht der Franken auch Regelungen in Bezug auf das Zusammenleben zwischen den Franken und anderen Volksstämmen ein essentieller Bestandteil, aber auch kulturelle Faktoren wie die Stellung der Kirche. Auch Themen wie das Bestattungswesen, die Natur oder militärische Ausrüstung prägten das Werk. So gab es auch spezielle Regelungen bezüglich der Zauberei, spezieller gesagt hinsichtlich des Haselzaubers. Hierbei handelte es sich um den Gebrauch von Früchten der Hasel, der man verschiedenste Kräfte zuschrieb.
Und wie unterschied sich die Lex Ribuaria von der Lex Salica?
Im Gegensatz zu der Lex Salica enthielt die Lex Ribuaria ein Gesetz, welches den Gerichtskampf als Option der nonverbalen Streitschlichtung, auch bekannt unter dem Namen Duellum, regelte. In der Regel fand dieser Kampf zwischen zwei Kontrahenten vor einem Publikum statt. Auch das sogenannte Wehrgeld etablierte sich durch die Rechtsordnung. Hierbei wurden zur Vermeidung der Blutrache nach Herkunft und Stamm der getöteten Person variierende Geldsummen verlangt.
Kannst du uns auch etwas zum Aufbau der Lex Ribuaria sagen?
Strukturell bestand die Lex Ribuaria aus drei Teilen und einem Anhang als vierten Teil. Die jeweiligen Teile wurden unter der Regierung verschiedener fränkischer Könige und in Abhängigkeit von den inneren politischen Umständen verfasst. Der erste Teil der Lex Ribuaria ging möglicherweise auf Theoderich I.,
der von 511 bis 533 König im Osten des Frankenreiches war, zurück. Hierbei lag auch eine Anlehnung an die Lex Salica vor. Thematisch betrachtet kennzeichneten diesen Teil Regelungen zu Wehrgeldsätzen, schweren Diebstahls und die Bußen für Körperverletzung und Tötung von Unfreien oder Freien. Im Gegensatz dazu lagen im zweiten Teil Regelungen bezüglich des Verfahrens und Prozessrechts vor. So wurde das Vorgehen bei der Nichtwahrnehmung eines Beklagten von Gerichtsterminen oder beim Nichtzahlen der Wehrgelder geregelt. Auch die Betrachtung von Taten durch Sklaven wurde hier behandelt. Dieser Teil entstand Mitte bis Ende des 6. Jahrhunderts. Schließlich entstand 623 der dritte Teil, dessen Inhalt unter anderem das Rechtsverhältnis von König und Volk umfasste. Hierbei lagen Regelungen zum Zwangsrecht des Königs, Sanktionen für Beleidigungen des Königs mit der Todesstrafe oder dem Ruf zu den Waffen vor. Zusätzliche Straftaten und deren Bußen fanden Anklang im vierten Teil, dem Anhang, wobei auch zuerst der Begriff des Geächteten auftrat.
Vielen Dank, Ioni. Nun hoffe ich, dass ihr Zuhörer aus dem heutigen Podcast etwas mitnehmen konntet. Bis zum nächsten Mal.